Warner Columbia präsentiert Der Mann mit der Todeskralle. Ein außergewöhnlicher Film über ein abenteuerliches Geschehen und eine alles vernichtende Kampftechnik. In der Hauptrolle der Champion des schwarzen Gürtels, Bruce Lee. Ein Film wie ein tödlicher Karateschlag. Der Mann mit der Todeskralle.
John Saxon als Roper.
Im Kampf gegen eine gefährliche Übermacht.
Ich habe für Sie einen würdigen und ebenbürtigen Gegner ausgewählt.
Es gibt Grenzen, über die ich niemals hinausgehen werde.
Hier treffen tödliche Fäuste aufeinander. In seiner ersten Filmrolle US-Karate-Champion Jim Kelly als Williams. Ein Junge von der Straße, der gelernt hat zu kämpfen, um zu überleben.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 166 des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
Ja.
Ich stolpere immer über die 6 im Titel. Ich bin froh, wenn wir irgendwie bei den 170ern angekommen sind.
Ah, okay. Das ist
irgendwie, geht mir besser von der Zunge und über die Zunge.
Ich werde dann sehr gespannt sein.
166, das ist hart für jemanden, der zum Lispeln neigt. Ja, über was reden wir heute Abend? Wir haben zwei Filme, die angedacht waren mit dem Grundgedanken, machen wir mal was Lustiges, sowas mit Martial Arts und Kung Fu und Happy-Go-Lucky und sehr viel Charme und sehr viel Retro-Flair, und plötzlich sind wir irgendwie so in einem ganz relativ traurigen Thema gelandet.
Hm.
Dazu gleich noch mehr.
Ja.
Ganz unverhofft und womit wir auch ganz up-to-date sind, ganz aktuell.
Ja.
Da ich ehrlich gesagt so nach dem Podcast letzte Woche, kurz nach dessen Aufnahme, Prince verstarb, dachte, oh je, jetzt haben wir es schon irgendwie wieder verpasst, tagesaktuelles zu machen. Und es wäre doch absolut notwendig, weil Prince ist von uns gegangen, ein musikalisches Genie, und wir hätten über Purple Rain vielleicht sprechen können.
Mhm.
Und haben diese Woche gar nichts zu bieten. Und dann ist gestern, einen Tag vor dieser Aufnahme, Arne Elsholz von uns gegangen.
Ja, sehr schade, sehr, sehr, sehr traurig. Der junge Mann war aber auch, wie soll ich sagen, im Gegensatz zu Prince war Arne Elsholz aber auch schon etwas betagter.
Ja.
Und sehr, sehr viel die Filmszene geprägt, gerade in Deutschland, natürlich nicht nur durch seine Stimme, die er eben Bill Murray geliehen hat, und Eric Idle für mich immer noch prägnanter, und für die meisten ist er eben dann doch die Stimme vor allem von Tom Hanks gewesen, sondern natürlich einfach durch seine Regiearbeit, durch seine Synchronbücher und all das, und ich denke mal, war eine ganz, ganz große, ganz, ganz große Nummer, ja, im deutschen Kino einfach.
Ja, ja. Wirklich, wirklich traurig. Und du sagst betagt, und betagter als Prince auf jeden Fall, aber eben auch, glaube ich, mit 72 Jahren nicht wirklich so alt.
Sicherlich.
Wobei ich glaube auch in den letzten Jahren schon nicht mal so ganz gesundheitlich auf der Höhe. Ich habe auch das ein oder andere Mal eben auch gelesen, dass er bei bestimmten Filmen zum Beispiel mit Tom Hanks Mitwirkung dann aussetzen musste und jemand anders für ihn einspringen musste, weil er dann eben irgendwie sich doch nicht fit genug fühlte. Also ich glaube, seine Gesundheit ließ arg nach.
Ja, ja, also ich fand auch, also das letzte Mal, dass ich ihn bewusst gehört hatte als Tom Hanks, war, ich glaube, bei Angels and Demons. Und da klang es ehrlicherweise immer ein bisschen so, als hätte er gerade seine dritten Szene neu gekriegt. Das war nicht so schön. Und bei Cloud Atlas hat ihn schon, ich weiß immer den Namen nicht, aber die alte Synchronstimme von Tom Hanks, die lange gemacht hat und die ich auch immer passender fand, eben wie hat für Tom Hanks zumindest, gesprochen. Aber wie gesagt, andere Schauspieler hat er ja einfach noch viel länger begleitet. Und eben, ich sag's halt nochmal, eben auch gerade für die Art und Weise, wie eben die Drehbücher halt angesetzt waren, war eben sehr verantwortlich. Und ich glaube, viel Wortwitz in der Post-Rainer Brandt-Ära ist eben sehr auf seinem Mist gewachsen. Ich glaube, das ist ganz wesentlich.
Ja,
ich denke zum Beispiel, dass Ghostbusters auf Deutsch nie so cool gewesen wäre, wenn er das dann nicht mitgemacht hätte damals.
Er hat zum Beispiel Synchron-Drehbücher geschrieben für, du hattest gerade eben schon Eric Idle erwähnt, in dem Zuge eben auch, glaube ich, für Das Leben des Brian und die Ritter der Kokosnuss.
Ich glaube, da spricht er auch gar nicht mit.
Ja.
Aber stimmt, ich glaube, ich in dem einem Interview, ich glaube, war das bei der Django Nudo DVD, ich weiß es nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall da hatte er auch, glaube ich, Brian als eine seiner großen Werke selber genannt, ja.
Ja, nicht zuletzt hat er eben auch klar Synchrondrehbücher für Komödien geschrieben, die sehr auf Sprachwitz, US-amerikanische Sprachwitz fußen, und das war natürlich eine besondere Herausforderung. Also ich glaube, die ganzen frühen Abrams-Sacker-Filme hat er auch ins Deutsche übertragen, und wer mal Airplane gesehen hat oder sowas wie Top Secret, der weiß, es ist nicht ohne.
Das ist, ja, auf jeden Fall.
Leistung, das ins Deutsche zu übertragen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also keine falsche Nostalgie meinerseits, ich konnte mit seiner Stimme nicht immer so wahnsinnig viel anfangen. Mir hat das irgendwie so in Bill Murrays, Tom Hanks reinen Komödienzeiten immer sehr gut gepasst, und ich fand, da wirkte dieses schnoddrig Nasal, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, aber ich finde, das passt einfach sehr gut zu den Charakteren, die zum Beispiel Tom Hanks überwiegend in den 80ern gespielt hat, sehr gut.
Ja.
Aber als dann Philadelphia im Kino lief, weiß ich noch, hatte ich so ein bisschen meine Problemchen damit, dann irgendwie die Stimme zu hören aus Bachelor Party oder Big.
Ja, ja. Na, Big hat er nicht gemacht. Big war eben genau die andere Stimme, und ich glaube Bachelor Party, aber Bachelor Party war auch der andere, aber
das ist ja, hat ja super hingehauen. Dann keine Ahnung, Scott and Hooch oder sowas.
Ja, genau, natürlich. Oder Geschenkt ist noch zu teuer und sowas, ja, sicherlich. Nein, ich glaube für mich, ich glaube tatsächlich, der Satz, der Arne Elsholzes Stimme für mich wirklich auf ewig geprägen wird, ist halt dieses Kopf hoch, Brian. Genau so, dieses leicht hopsige in der Stimme. Das ist also praktisch genau die Figuren, die eben Eric Idle bei Monty Python mal gerne gespielt hat. Da passt er eben einfach wie Arsch auf Eimer. Ja. Und ja, wie gesagt, das werde ich sicherlich vermissen, ja.
Ich würde zu gerne ein bisschen über Prince reden, aber ich werde sie verkneifen. Auf jeden Fall so in einem von nicht gerade wenigen prominenten Toten geprägten Jahr 2016, glaube ich, so bisher der prominente Tod, der mich am meisten bewegt hat. Und ich glaube, irgendwie auch so für mich ein trauriger Gedanke, der mich 2-3 Tage begleitet hat, da mittlerweile so langsam verklingt. Weil wir haben ja, das Schöne ist ja, egal ob es jetzt ein Arne Elsholz ist oder ein Prince Rogers Nelson, sie hinterlassen uns ja einiges. Und man kann sich auch gut damit trösten, indem man dann eben sagt, okay, dann gucke ich nochmal Purple Rain an. Und das Schönste wäre natürlich, wenn Prince in Purple Rain von Arne Elsholz synchronisiert worden wäre, aber es hat nicht sollen sein.
Nein, sicherlich nicht, aber dafür haben wir ihn ja rein theoretisch zumindest gleich zweimal in dieser Ausgabe.
Und so schlagen wir wieder den Bogen. Dann wir sind tatsächlich tipptopp aktuell und haben es gar nicht darauf angelegt. Aber sowohl King Kong, der von Sam Hui gespielte Charakter in Mad Mission, über den wir jetzt zuerst reden, wird von Elsholz gesprochen, und auch eben Bruce Lee.
Ja, wobei ich tatsächlich Bruce Lee jetzt nicht in der Synchro gesehen habe. Von daher habe ich das erst im Nachhinein erfahren.
Wir werden Hast du ihn jemals in der deutschen Synchronfassung gesehen, den Film?
Ich glaube ja. Also zwangsläufig, weil ich ihn irgendwann mal im Fernsehen gesehen hatte. Und King Kong habe ich ehrlicherweise auch erst lesen müssen, weil ich glaube, im Film wird die ganze Zeit immer nur Sam genannt.
Ja, richtig. Ja. Der ist es mit dem Figurennamen sowieso im Hongkong-Kino immer so ein bisschen schwierige Sache. Ich glaube, da irgendwie gibt man sich nicht so wahnsinnig viel Mühe. Nicht umsonst heißt Jackie Chan in 90% seiner Filme auch Jackie.
Ja.
Einfach, weil ich glaube. Und na gut, warum sollte man nicht Sam Hui, der zu dem damaligen Zeitpunkt schon relativ großer Kanton-Popstar, nicht einfach auch Sam nennen? Ich war auch überrascht, King Kong zu lesen, aber vielleicht spielt das in den Sequels eine größere Rolle. Ich weiß nicht, ich kenne sie nicht.
Nee, ich glaube, ich kenne sie schon, weil ich irgendwie die gesamte Reihe mal gesehen habe, als sie, ich möchte lügen, aber ich glaube, es war Tele 5 irgendwas, Anfang der 90er muss es gewesen sein, Ende der 80er. Da haben sie die irgendwie, glaube ich, jeden Montag oder sowas, hatten sie die hintereinander weggezeigt. Und von daher bin ich mir relativ sicher, dass ich die vier Teile mir angesehen hatte damals, ja.
Ach, was war noch schöne Zeit, als Tele 5 ohne Augenzwinkern diese Filme zeigt. Und heute müssen die als Schläferzfilme.
Ja. Wobei ich mich ehrlicherweise ein bisschen freue, dass Kalkofe dadurch ein bisschen, wir sagen, vom Kundig einen sicheren Job hat. Aber wir fanden die Dinger rattendoll damals.
Ja.
Also ich erinnere mich, die waren echt Schulhofgespräch. die Mad Mission Filme.
Aces Go Places in den USA, so hießen da zumindest die Filme, beziehungsweise irgendein unaussprechlicher kantonesischer Titel, an den ich mich jetzt nicht heranwage. Ich wollte kurz erwähnen, der Mann in der Todeskralle ist der Bruce Lee-Film, über den wir heute sprechen, das dann irgendwie heute Abend an zweiter Stelle. Und es gibt eine Menge zu tun. Wir sollten vielleicht mit Mad Mission anfangen.
Ja, ich denke auch, ja. Mhm.
Ein Film, der so locker, leicht und fluffig daherkommt wie sonst kaum was, der auch in der deutschen Fassung, dazu vielleicht später noch ein, zwei Worte, relativ stark gekürzt ist. Ein Schicksal, das er teilt mit vielen Hongkong-Produktionen einfach aus der Zeit, was mich irgendwie damals wie heute irritiert. Und wenn man irgendwie damals schon auf irgendwie gerne Jackie Chan oder John Woo geguckt hat, also mehr Jackie Chan als John Woo, dann war man immer ein bisschen irritiert, zumindest ich davon, dass eben diese Filme so relativ radikal zensiert wurden. Also auch Mad Mission liegt, glaube ich, auch nur in so einer 10-minütigen gekürzten Fassung vor im deutschen Sprachraum und ist jetzt marginal, glaube ich, erweitert worden in der Fassung, in der wir ihn gesehen haben.
Das
merkt man dann daran, dass eben entsprechende Szenen auch nicht synchronisiert sind und dann, doch sie sind synchronisiert, aber eben in der US-amerikanischen Synchronfassung.
Richtig, und wobei allerdings die geschnittenen Szenen wohl nicht unbedingt Brutalitäten gezeigt haben, sondern einfach noch mehr Story, von dem man halt irgendwie glaubte, dass es dem mitteleuropäischen oder amerikanischen Sehgewohnheiten widerspräche.
Ja.
Also dieses Gefühl irgendwie, und ich meine, das ist etwas, was John Woo ja auch teilt, dass irgendwie die Leute gedacht haben, die Leute haben kein Sitzfleisch offenkundig für 2,5 Stunden Filme. Und dann wurden halt die Sachen halt reingenommen, die für wesentlich gehalten wurden.
Ja.
Aber eben nicht unbedingt vom Plot her, sondern vom, ich weiß nicht, Schauwert oder wie man es auch immer nennen möchte. Ja. So ein bisschen wie ein Umgang, der ein bisschen erinnert an Super 8 Filmrollen.
Mhm.
Ja, wenn dann eben Star Wars mal kurz auf 3 Rollen je 15 Minuten gekürzt wurde, wo man sich entschieden hat, was halt wirklich den Film ausmachen sollte, wenn man so eine kurze Fassung hat. Seltsam.
Ja. Meine Mutmaßung ist immer noch, ich weiß nicht, ob das irgendjemand, einer unserer Hörer bestätigen kann, ist, dass sie wahrscheinlich einfach vielleicht, dass es vielleicht günstiger war, jetzt im VHS-Zeitalter irgendwie diese Filme auf 80, 90 Minuten Magnetbänder zu bannen, als jetzt irgendwie die längere Variante zu besorgen, dass das vielleicht auch mit reinspielt. Denn tatsächlich die meisten Kürzungen in diesem ganzen Subgenre des Martial Arts Action-Films, die machen meistens relativ wenig sind, dass relativ selten auch Gewaltkürzungen sind. Es gibt durchaus auch mal Gewaltkürzungen. Wir werden vielleicht später kurz noch bei mal mit der Todeskralle drauf zu sprechen kommen. Aber jetzt gerade die Mad Mission, also Aces Go Places Filme oder der Standard Jackie Chan Klopper bot sich nicht wirklich dafür an. Trotzdem wurden diese Filme eben rigoros gekürzt von 90 dann auf 80 Minuten.
Ja, also das wirkt eben tatsächlich nicht wie eine Filmzensur im klassischen politisierten Sinne, als vielmehr einfach eine wirtschaftliche Entscheidung.
Ja.
Ja.
Mad Mission. Wir beginnen mit der UFDP-Inhaltsangabe, die besser ist als die zu Enter the Dragon, zu der wir gleich kommen.
Okay. Aber
immerhin hat sich der Autor noch einigermaßen Mühe gegeben, es adäquat wiederzugeben, was in dem Film passiert. Der Film ist aus dem Jahr 1982 und er hat ihn abgeschrieben vom Covertext, sehe ich hier gerade. Ließ sich folgendermaßen in als Angabe: Sam ist ein gerissener Dieb und hat einen wertvollen Diamanten geraubt. Leider kann die Polizei nicht viel ausrichten und man bestellt aus Amerika einen Meisterdetektiv. Albert Au, wegen seiner Glatze auch Cody Jack genannt, übernimmt den Fall und ist Garant für wilde Verfolgungsjagden, turbulente Action und alles, was ein Eastern-Herz begehrt.
Ja. Okay.
Der letzte Satz weist definitiv auf die Herkunft von der.
Auf jeden Fall, natürlich.
Ja, wie bereits gesagt, im Original rund 95 Minuten lang, in der Fassung, wie wir ihn jetzt geguckt haben, irgendwie gute 80. reicht mutmaßlich auch und wir gehen ja auch alle zumindest wahrscheinlich vom selben Wissensstand aus, was unsere Zuhörer betrifft. Und ich denke mal, kaum jemand außer jemand ist absoluter Hardcore-Fan und besorgt sich irgendwie das als Importversion, hat wahrscheinlich jemals eine längere Fassung davon gesehen. Hm. Jo, Mad Mission.
Was möchtest du sagen?
Ja, was... Ich hatte ja die Hoffnung, irgendwas über den Film sagen zu können. Und muss auch sagen, ich kann was sagen, nämlich jenes, dass ich mich gut unterhalten gefühlt habe über die gesamte Spielzeit. Mir fällt allerdings wirklich schwer, irgendwo da jetzt mal meine Zähne reinzuschlagen, zu sagen, okay, da kann ich sowas wie einen Ansatz für die kritische Analyse finden. Denn der Film hat es einem wirklich schwer in irgendwie. Es ist so nicht mal irgendwie, weißt du nicht, nur nicht mal irgendwie politisch unkorrekt in irgendwelchen Szenen, über die man sich ärgern könnte. Also es ist einfach nur. Ich hatte Spaß, aber ich glaube, ich muss so ein bisschen meine Gedanken sortieren, bevor ich wirklich da tiefer ins Detail gehen kann.
Okay.
Was ist denn deiner Meinung nach Mad Mission eigentlich? Was will der sein?
Ich glaube, Mad Mission will, also er wirkt auf mich vor allem wie ein Jackie Chan-Film ohne Jackie Chan.
Ja.
Aber mit einem, der für das ungeübte, nicht-asiatische Auge da durchaus auch Jackie Chan sehen wollen würde und sich ein bisschen fragt, warum der junge Mann eigentlich so schlank ist. Nee, also ich glaube wirklich, sie wollten ganz, ganz dringend selber sowas machen oder aber eine Parodie darstellen, was natürlich schwierig ist, weil die Jackie Chan Sachen ja auch gerne mal mit sehr parodistischen Elementen arbeiten. Wobei ich natürlich ganz ehrlich, also mit der Aussage möchte ich eigentlich lieber vorsichtig sein, weil ich habe auch jetzt hier bei dem Film ganz viel das Gefühl gehabt, dass einfach die und ich habe es euch schon zweimal erwähnt, aber ich möchte nicht und möchte auch nicht unnötig drauf rumreiten, aber einfach die Sehgewohnheiten im asiatischen Raum sind einfach andere. Und ich glaube, da gehören bestimmte Aspekte halt in eine gut erzählte Story rein, die wir vielleicht als europäisches Publikum so nicht unbedingt erwarten würden oder eben auch bräuchten, ehrlicherweise. Und da wird es halt dann oftmals für mich sehr schwer, gerade was eben, sagen wir mal, klamaukige Momente angeht, zu entscheiden, wie ich sie bewerten soll. Mhm. Weil es ist tatsächlich so, der Film hat halt recht viel Humor, der an einigen Stellen arg überkandidelt ist und an anderen Stellen wirklich gut funktioniert. Also ich gab echt genug Momente, wo ich richtig herzlich gelacht habe, weil es einfach alles sehr, sehr schön war und sehr, sehr lustig war und mir gut gefiel. Und dann wurde es aber relativ flink in der nächsten Szene dann wieder mit auch gerne mal sexistischen Scherzen irgendwie gebrochen, bei denen ich mich fragte, wollen sie da gerade irgendwie ein Genre entlarven? Oder finden sie es einfach nur lustig? Oder ist das schlechter Geschmack? Oder so? Oder gehört das einfach dazu? Oder wie soll ich das eigentlich bewerten? Und ich glaube, deswegen haben so eine Filme auch meistens eine sehr bestimmte Zuschauerschaft angesprochen. Ich glaube, Leute, die halt gerne überhaupt eben dieses, also ich glaube gar nicht mal so sehr Genre-Leute oder eben Leute, die gerne irgendwie so Action-Komödien mögen, sondern eben wirklich Liebhaber dieses Kinos, das Kinos aus Hongkong. Und dafür, glaube ich, braucht man durchaus eine gewisse Form von ganz eigener Perspektive.
Ich bin ja in meiner Wahrnehmung, und die ist natürlich auch sehr stark dadurch gefärbt, dass ich eben relativ früh angefangen habe, Hongkong-Actionfilme zu gucken, ist der Film eigentlich sehr, sehr zugänglich. Also ich habe ihn nicht so als sehr schwer zugänglich empfunden. Und ich habe schon einige Gespräche geführt mit Menschen, die jetzt bisher keinerlei Berührung hatten, jetzt mit Hongkong-Kino oder chinesischen oder mit Martial Arts-Filmen, sagen wir mal, oder Action-Komödien aus diesen Breiten und die sich schwer getan haben mit der einen oder anderen Nummer. Und das kann ich dann auch teilweise nachvollziehen, wenn es eben so ein bisschen Filme sind, die jetzt idiosynkratisch sind, aber Mad Mission, finde ich, macht es einem relativ leicht, da er eben auch sehr, sehr viele westliche Elemente einbezieht in seinen Humor, in seine ganze Art, wie er Action inszeniert. Also er bezieht sich auch irgendwie in den Sachen, die er parodiert, oft einfach auf ja, Filmreihen irgendwie aus unseren Breiten. Er parodiert, also allein die Musik zu Beginn
ist ja natürlich
sich eine Variation dieses James Bond-Themes von Monty Norman und die Peter Sellers Pink Panther Anspielung fand ich auch sehr hübsch.
Die war sehr, sehr niedlich, ja.
sie kommt so aus dem.
Ja.
Also ich finde, dahingehend macht der Film einem schon relativ einfach. Und jetzt bist du weg.
Ich bin noch da.
Ach so.
Ja, ich höre dir gebannt zu.
Es hat übel geknackt in der Leitung.
Ah, okay. Nee, hier gar nicht.
Ja. Wie üblich, we'll fix it in post, sag ich jetzt, und dann geht das Ding einfach so ungeschnitten online. Also ich, das ist jetzt aber auch wieder so ein, ich finde dies und ich finde das, also kein irgendwie greifbarer kritischer Standpunkt, den man jetzt irgendwie weiterverwenden kann, aber für mein persönliches Empfinden, ich fand den Film eigentlich relativ zugänglich, und was also irgendwie seine ganze leicht flapsige, alberne, sexistische auch teilweise Ader betrifft, gebe ich dir vollkommen recht, aber ich empfand ihn niemals in einer Art und Weise irgendwie nervtötend oder irritierend oder doof, als dass ich den Film irgendwie so als, ich finde einfach keinen Zugang dazu abnehmen konnte.
Nein, das war eigentlich auch nicht unbedingt genau das, was ich sagen wollte. Es war eigentlich eher exemplarisch, glaube ich. Mhm. Und natürlich hast du recht. Und immer einfach die Tatsache, dass sie sich eben auf Kojak beziehen und das eben ja auch nicht nur offenkundig ein Verdienst der Synchronisation ist, welcher auch immer, also ob sie es aus dem Englischen synchronisiert haben oder aus dem Kantonesischen gleich.
Wenn man was untertitelt, nennt man das immer Dub-Titles, wenn man sich irgendwie auf eine bereits synchronisierte Fassung bezieht. Ich weiß gar nicht, wie es in diesem Falle ist, wo man sich offensichtlich mit der deutschen Synchronisation auf die englische Bearbeitung bezieht.
Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Aber wie gesagt, also ich denke auch, dass dieser Film, ich meine ganz ehrlich, aus der unglaublichen Vielzahl an Filmen, großartigen Filmen und teuren Filmen, erfolgreichen Filmen aus Hongkong, muss es der ja nun aus irgendwelchen Gründen eben auch zu uns geschafft haben, in einer Zeit, in der das eben eigentlich nicht unbedingt üblich war. Ja? Wir hatten, ich meine, du sagtest ja 82, ich habe keine Ahnung, wann der tatsächlich bei uns erhältlich war, aber ich würde ja spontan schon sagen, dass er nicht unbedingt so ein klassischer und typischer Kung-Fu-Vertreter war, wie man ihn im Anfang der 80er in den Videotheken gesehen hat. Ohne Pulver verschießen zu wollen, weil ich wollte das eigentlich ganz gerne noch zu dem Bruce Lee natürlich erwähnen, und vielleicht mache ich es einfach nochmal, weil füllt ja Sendezeit. Aber ich denke halt, dass damals so diese keine Ahnung, so und so viele Kammern der Shaolin und Kung Fu hier, Kung Fu da und was nicht alles. Ich glaube, mehr Publikum halt ansprach. Also wir sagen eben diese historisierenden Filme, als nun ausgerechnet eben einer, der eben offenkundig im Hongkong, also im damals aktuellen Hongkong spielt.
Mhm.
Also irgendein Grund muss es ja gehabt haben, warum irgendeiner der Meinung war, ja, den kaufen wir ein. Und das mag natürlich, der mag natürlich daran liegen, dass der Film eben eine westlichere Ausrichtung hat, weil er sich eben auf Sachen bezieht, die man vermutlich auch in Hongkong sehen konnte. Mhm. Ich konnte die im Kojak auch im Fernsehen sich angucken. Und
ja.
Ist aber auch nur so eine Mutmaßung, weißt du, ne?
Ja, kann ja durchaus sein. Ich habe klingt für mich sehr noch um relativ nach einer schlüssigen Argumentation. Es ist eben sehr, sehr, sehr leichter für mich. Ich glaube, das macht es mir heute so ein bisschen schwierig, da irgendwie einen kritischen Ansatz zu finden, weil ich dem Film auch wirklich, der Film ist irgendwie zu glatt, wäre falsch gesagt, denn irgendwie, er hat doch schon so seine Ecken und Kanten, und ich meine mich auch daran zu erinnern. Also ich habe die Reihe nicht mehr so gut im Gedächtnis wie du, beziehungsweise ich kann auch eigentlich gar nicht, ich kann nicht von mir behaupten, irgendwie jemals eines der Sequels in Gänze gesehen zu haben. Mhm. Aber ich meine auch, die hat ein, zwei weitere Teile noch gebraucht, um richtig zu ihrem Rhythmus zu finden, wie es eben auch vielen Filmen reingeht. Und hier hat man eben noch so ein bisschen sowas wie eine Origin-Story und du merkst, die Charaktere sind alle so ein bisschen nicht nur schizophren, sondern komplett, weiß ich nicht, teilweise erratisch in ihrem Verhalten. Also
ja.
mal sind es irgendwie der Straight Guy, dann wieder der Tollpatsch, wie auch immer. Mein Gott, ey, meine Rhetorik, das soll zu wünschen übrig. Mhm. Also Es ist schwierig. Die Handlung schlägt so viele Haken. Ja, ja. Ich weiß, die Handlung kann man das eigentlich gar nicht nennen, was der Film anbietet. Das ist irgendwie, es ist ein Witz. Es hat eine Abfolge an Szenen, von denen man offensichtlich meinte, bieten einen gewissen Unterhaltungswert. Und das tun sie ja auch. Und ja. Wir versuchen die mal lose in irgendwie ein Gerüst, ein narratives Gerüst, was man auch großzügig als Handlung bezeichnen könnte, als Plot bezeichnen könnte, irgendwie zu packen.
Ja, ich meine, es ist halt im Prinzip wie auch nicht viel anders als die ebenfalls zu dem Zeitpunkt durchaus sehr populären Action-Komödien mit Jean-Paul Belmondo.
Ja.
Ja. Eine relativ dünne Story hier halt in dem Fall ein Mafia die Übergabe von Diamanten gegen Geld. Von irgendwelchen Mafiosi zu irgendwelchen Triaden oder so,
ja.
Die halt vereitelt wird durch Sam Hughes Figur, die halt auf sehr, sehr elaborierte und clevere und auch nicht zuletzt auch atemberaubende Art und Weise, die eben diese Diamanten klaut.
Ja.
Und alle versuchen jetzt die Dinger wiederzubekommen, inklusive eben der Hauptdarsteller auch, der sie eben seinem Kumpel gegeben hat, der sie versteckt hat. Und keiner weiß so genau, wo sie eigentlich sind. Und das ist so die Grundlage für eine Schnitzeljagd, wenn man so möchte. Und eben Grund genug, um die Figuren halt in die von dir gerade beschriebenen erratischen Situationen zu bringen. Weil ich finde das Wort sehr, sehr schön, weil es trifft es halt wirklich genau. Ich glaube, es trifft aber auch diesen vorhin von mir versuchten die versuchte Erklärung des Humors,
ja.
Die eben nicht nun mal nicht jedermanns Sache ist. Das ist einfach das überkandidelt da. Diese Art und Weise, dass man halt sich nicht wirklich darauf verlassen kann, dass der extra eingereiste Detective da halt auch wirklich, also vielleicht sogar noch Ahnung hat.
Mhm.
Wobei er auch gar nicht schlecht ist. Ne? Er ist halt nur nicht so gut wie der andere und er ist eben mehr Patsy als ernstzunehmender Polizist und dennoch gelingen ihm die Sachen ja doch. Ich meine, einfach so dieses Spielen mit den Erwartungen an solche Genrefiguren halt ist ja auch etwas, worauf man sich erstmal einlassen muss.
Ja.
Ja? Und eben seine Polizistin, bei der sie eben auch zeitweilig nicht so genau wissen, wie sie anlegen wollen. Eben auch nicht zuletzt natürlich auch einfach als Parodie genau von solchen Figuren in dem Genre. Wie gesagt, darauf muss man sich einlassen. Oder eben nicht. Wie man es gerade möchte. Der Film ist total locker flockig und er ist drollig. Ich hatte echt meinen Spaß und es waren gerade was die Stunts angeht, das ist ganz, ganz toll, was sie da gemacht haben. Das fließt alles sehr, sehr gut und die Figuren sind größtenteils sympathisch. Die Handlung, naja, meine Güte, also das ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich wahnsinnig wesentlich, dass zum Beispiel nie wirklich geklärt wird, dass sie halt erstmal den Guten für den Bösen halten. Und dass der letztendlich irgendwie komplett aus der Story rausfliegt irgendwann. Ich weiß nicht genau, das ist irgendwie alles nicht so wirklich schlimm. Aber ich glaube, es ist halt, es ist die Annahme, dass das eben auf die Art und Weise wirklich für jedes Publikum gleichermaßen erbaulich sein kann, weiß ich nicht so genau. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Muss ich auch genau auf diese Sachen einlassen, die eben ungewohnt sind.
Mhm. Ja, also die eine Ebene, auf der mich der Film letztlich ein bisschen enttäuscht hat, ist das, was du gerade lobend erwähnt hast. Das ist nämlich so der Bereich Action. Also nicht so, dass es nicht auch wirklich schöne Stunts in einem Film gibt, aber ich hatte tatsächlich so auf ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich auch zu sehr davon in Irre führen lassen, dass der Film mir angepriesen wurde von irgendwelchen werblichen Texten als quasi so Variation eines Jackie Chan Films oder Parodie auf irgendwie Kung-Fu-Komödien und dafür ist sehr, sehr wenig Kung-Fu Beeindruckendes irgendwie an Kampfesdarbietung zu sehen in Mad Mission. Also wir haben vor allem gegen Ende ein relativ hohes Aufkommen an wirklich beeindruckenden Stunts. Und ich fand diese eine Nummer, wo der Typ über das fahrende Auto springt, ziemlich gut bis großartig. Aber davor ist das alles so, vielleicht auch dadurch, dass es immer sehr ins Parodierende, teilweise Lächerliche gezogen wird, ein bisschen ermüdend beziehungsweise banal. Ich glaube, irgendwie da hätte man vielleicht besser getan. Und das ist aber auch so etwas, mit dem ich grundsätzlich immer ein bisschen schwer tue, ist, wenn man irgendwie Action-Szenen lustig gestalten wird. Und das ist was mich damals wie heute einfach stört. Und zuletzt hat es mich gestört im neuen Captain America-Film. Ich sag jetzt nichts, aber du musst ihn noch gucken.
Ja.
Aber das ist so grundsätzlich irgendwie ein Problem, was ich immer habe, wenn man versucht, Humor einfließen zu lassen in Action-Sequenzen. Und ich denke mal, man fällt ganz gut damit, dass da weitgehend rauszuhalten, aber na gut, und bei Mad Mission hat mich dann eben das eine und das andere Mal irgendwie gestört, deshalb die Handlung oder die Action-Sequenz wird sich innehält, um einfach einen flotten Spruch loszuwerden oder irgendwie kleine Slapstick-Momente einzubauen. Abgesehen davon, ich meine, es ist kompetent inszeniert und nicht umsonst haben da irgendwie, werden glaube ich im Vorspann von dieser amerikanischen Version, die wir geguckt haben, in der deutschen Synchronisation dann auch im Vorspann 8 oder 10 Stunt-Teams erwähnt.
Ja.
Die haben schon einen guten Job gemacht.
Aber. Ja, ich fand es aber auch durchaus ganz, ganz, ganz spannend, dass sie eben die nicht nur die Stunt-Teams erwähnen, sondern auch mit welchen Stunts.
Ja, ja.
Das ist da waren sie schon sehr stolz drauf. Und ich sehe es halt ein bisschen anders, weil ich finde nämlich zu Recht. Ja, weil ich sicherlich sagen wir die elaborierte Prügeleien zum Beispiel jetzt eben weniger, weil eben ich fand halt zum Beispiel diese Balanceakt-Nummer durchaus ziemlich gelungen. Sowieso der Einstiegsstunt quasi, mit dem Grappling Hook oder so. Ich fand das schon ziemlich cool. Es ist aber auch genau das, das funktioniert aber auch auf so einer Action-Abenteuer-Ebene, die mich halt, sagen wir mal, meistens anspricht.
Ich find's gut gemacht. Ich glaube, man hätte ihn irgendwie besser inszenieren können. Und ich nehme ihnen das ab, dass sie eben wirklich dass sie da wirklich, weiß nicht, 100 Meter über dem Boden operieren und wirklich wagemutige Sachen leisten. Ich glaube einfach, aber da hätte es vielleicht auch Regisseure oder Kameramänner gegeben, die das ein bisschen eindrucksvoller hätten einfangen können. Ich fand, für mich hat es jetzt nicht so die beeindruckende Wirkung gehabt, wie es jetzt vielleicht in einem anderen Film präsentiert worden wäre. Was mich überrascht hat, weil Zeng heißt, glaube ich, der Regisseur, und der hat unter anderem auch Jackie Chan's Armor of God gemacht, einer der schönsten und stunttechnisch beeindruckendsten Jackie Chan Filme. Auch da habe ich vielleicht einfach ein bisschen mehr erwartet, das ist das Finale mit dem kleinen Modellauto, das ist ganz bezaubernd, muss ich auch sagen.
Ja. Das ist wirklich niedlich, aber vielleicht, also ich weiß nicht so genau, ob mir vielleicht einfach die Referenzpunkte fehlen. Das mag auch einfach sein, aber ich vermute mal, das ist glaube ich mein großer Punkt, dass eben dem Großteil des Publikums anno 82 oder wann auch immer der Film bei uns rausgekommen ist, die Referenzpunkte ebenfalls fehlten, weil das eben nicht unbedingt die Art und Weise war oder die Art und Art des Hongkong-Films war, die so breit gefächert vielleicht zu uns geschwappt sind. Aber das wird eine Vermutung. Ich hatte damit ehrlicherweise ein bisschen weniger Stress, wie sagte ich ja schon gerade. Aber ich kann das durchaus verstehen. Bemerkt. Ja. Aber schön, dass du sagst Regisseur. Ich habe mich sehr über Chui Hark gefreut.
Ja. Und ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen funktioniert der Film sehr gern, sehr, sehr, sehr gut auch für mich. Und ich finde gerade einige Slapstick-Momente, die jetzt eben nicht eindeutig sich also auf filmische Vorbilder, eindeutig zu nennende filmische Vorbilder beziehen, die einfach so irgendwie eigenständige Ideen sind, die sind, finde ich, sehr gelungen. Besonders schön fand ich natürlich das Verhör.
Ja, das ist nett, ja.
wirklich, wirklich schöne Slapstick-Nummer zwischen Sam und Cody Jack und ich weiß nicht, wer noch anwesend ist.
Na, sie hier. Hartung.
Die sehr schön war und auch die eine Szene, das mit dem Herrn in der Telefonzelle, der, der sich heimlich verabreden will und es gelingt ihm nicht und genau. Die endet dann damit eben, dass er aus der Telefonzelle tritt und ungefähr 20 Passanten sein Gespräch mitgehört haben.
Ja, ja.
Viel Glück bei seiner geheimen Übergabe wünschen.
Das war sehr nett. Das war
wirklich sehr schön.
Momente,
ja.
Das war. Ja. Aber vielleicht ist das auch genau der Grund, ne? Vielleicht ist einfach der Ansatz oder die Intention, ich mag das Wort nicht, aber einfach eine andere. Vielleicht ist mal auch, das kann ich halt so schlecht entscheiden, weil ich mich damit eben auch einfach nicht gut genug auskenne, aber vielleicht ist eben einfach der Komödienaspekt für sie jetzt gerade wichtiger gewesen als der Actionaspekt. Aber irgendwie muss beides drin sein oder so.
Und ging es dir nicht auch so, dass sich einfach der Film durch die jetzt sehr, sehr hochprominente Besetzung, also mit sehr prominenten Synchronsprechern, nochmal so ein bisschen wertiger anfühlt, als er eigentlich ist.
Auf jeden
Fall. Weil man die Stimmen eben alle kennt. Ich meine, wir haben jetzt Arne Elsholz erwähnt, aber Thomas Danneberg ist dabei.
Ich weiß
Oliver nicht Rohrbeck.
Genau. Welcher Rohrbeck?
Oliver Rohrbeck.
Echt? Wir hatten ja gesprochen.
Dingens. Ich hab das aus der Synchronkartei rausgesucht.
Okay, mit Oliver Rohrbeck haben wir auch gearbeitet bei meinem Hörspieler. Mhm. Aber ich hatte seine Stimme jetzt gerade nicht erkannt. Also,
war sehr viel jung.
Aber vielleicht war er auch da sehr jung noch. Ne? Ich meine, keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich hatte nicht rausgehört, wen ich rausgehört habe, und ich weiß immer leider seinen Namen nicht, aber der junge Mann, der damals auch gerne mal Michael Palin synchronisiert hat, sodass ich das Gefühl hatte, da sind irgendwie gefühlt 50% von Monty Python Synchronstimmen mit dabei. Was ja auch erstmal nicht das Allerschlechteste ist.
Wenn sehe ich hier noch neben Elsholz und Danneberg ja Oliver Rohrbeck als der Petzer.
Ach was? Okay. Ist mir nicht aufgefallen.
Rolf Schuld als weißer Handschuh. Und Dr. Michael Nowka als Gigolo Joe. Ja. Das sind irgendwie, da haben wir es ja mit den Rollennamen.
Ja, und wie und hier sein Kumpel, der vom Kran fällt, das ist doch Charlie oder so, ne? Der erscheint da gar nicht, oder was?
Ja, der erscheint da gar nicht.
Das ist ja spannend.
Nein, er scheint nur noch Evelyn Maron als hier Hartung, HCH, Hartung.
Ja. Oh Gott. Nee. Ja, ja, aber
jetzt wird's
also von ihrer Leistung war ich mit am wenigsten angetan. Die klang für mich, die klang für mich von der Synchronisation her ehrlicherweise ein bisschen wie jeder x-beliebige und meistens sehr billig produzierte Manga bzw. Anime.
Ja. Ja, von der ganzen Figur und von der schauspielerischen Leistung der Dame eben auch nicht und inklusive der Synchronstimme, wobei sie irgendwie so irgendwie ganz einmal sehr, sehr schön eingeführt wird, um dann am Ende, glaube ich, Sam in liebestoller Euphorie ausrasten zu lassen, indem da irgendwie der Page an die Tür klopft und sagt, hier ein Päckchen Windel vorbeibringt. Ist es King Kong? Nee, Cody Jack sagt, die sind für meine Schwester?
Nee, sie sagt das tatsächlich.
Sie sagt, dass sie sind für meine Schwester.
Und das ist jetzt halt, in die sich dann eben Sam irgendwie verguckt, was auch nie, glaube ich, wirklich geklärt wird.
Ja, überhaupt der ganze Dialog. Ich fand es wirklich in dem Moment schade, dass ich jetzt nicht, was ich bei Der Mann mit der Todeskralle einige Male gemacht habe, mal wechseln konnte zur Originalsprachspur und dachte, woher kommt das jetzt eigentlich,
diese
Windelnummer?
Ich weiß es nicht.
Okay, man merkt schon, wir irren rum.
Ein bisschen, ja. Ich glaube, ich habe auch mein Pulver jetzt verschossen für den Film.
Gut.
Aber er hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte wirklich echten Spaß und einen guten Abend mit dem Film. Ich glaube, viel mehr will der aber auch nicht.
Ja. Und wir haben einen relativ leichten Übergang, weil nicht nur bleiben wir im Subgenre des Martial Arts Films, wobei das eben auf Der Mann mit der Todeskralle deutlicher zutrifft, eindeutiger als auf Mad Mission, der relativ wenig Martial Arts zu bieten hat. Aber das andere Bindeglied ist eben Arne Elsholz, der jetzt Sam spricht in Mad Mission und eben auch Bruce Lee als Lee in Enter the Dragon. Enter the Dragon, Bruce Lees einziger in den USA produzierter Film, gedreht dennoch überwiegend in Hongkong und auf einer der Inseln, die da vor Hongkong eben so rumtreiben, davon gibt es ja einige. Und auch der einzige Film meines Wissens nach, in dem er Englisch spricht.
Das kann sein, ja. Ja. Das macht er aber auch nicht besonders gut.
Wir werden gleich auch noch über zwei völlig unterschiedliche Seherfahrungen sprechen, denn ich habe den Film jetzt tatsächlich auf Deutsch gesehen, nachdem ich ihn vor vielen Jahren mal auf Englisch gesehen hatte. Und es ist ein sehr anderer Film, muss ich sagen,
auf Deutsch. Okay.
Ja.
Erzähl mal.
Ja, das kommt noch.
Ach so.
Denn Mad Mission hatte so die ein oder andere Flapsigkeit zu bieten, aber ich muss sagen, der Mann mit der Todeskralle, also da haben sich wirklich die Zehennägel teilweise aufgerollt.
Das okay.
ist nicht ganz reiner Brandterritorium, aber das ist schon hart.
Das ist erstaunlich, weil ich nicht das Gefühl habe, dass der Film das hergibt, aber gut, okay.
Wir müssen pflichtgemäß und pflichtbewusst anfangen mit der UFDB-Inhaltsangabe, die diesmal muss ich leider dem User, der sich hier schimpft, UK501 mal rügen, sich leider sehr, sehr armselig liest. Liest sich folgendermaßen: Auf dem Land in der Nähe Hongkongs wird Lee, der überragende Karateschüler des Shaolin-Tempels von Braithwaite, dem Agenten einer internationalen Geheimdienstorganisation angesprochen. Er will, dass Lee an dem brutalsten aller Karate-Turniere teilnimmt. Das Turnier wird von Han Shikin, einem ehemaligen Shaolin-Schüler, auf dessen geheimnisvoller Inselfestung veranstaltet. Und damit endet die Inhaltsangabe.
Ui.
Ja.
Okay, weil bis dahin war es absolut richtig. Also irgendwie einfach nur irgendwie auf der Hälfte verreckt irgendwie. Ha, na gut, okay. Schade. Wäre interessant gewesen, was da noch kommt.
Ja, die Rückseite der DVD, die du mir liebenswerterweise ausgeliehen hast, die leider die leicht gekürzte Fassung beinhaltet, aber jetzt nicht so wahnsinnig gekürzt, dass es eben die Laune verdirbt, ist da so ein bisschen ergiebiger und die setzt hier die Handlung fort mit: Um den Mord an seiner Schwester zu rächen, dringt Lee unerkannt in diese Hochburg, also des Schurken Han, ein und nimmt an dessen brutalen Martial Arts Turnier teil. Ein visuelles Fest atemberaubender Bildsequenzen, bei dem die Kampftechniken, Achtung, Karate, Judo, Taekwondo, Chai Chi Chuan und Hapkido vollendet zum Einsatz kommen.
Von Lee
höchstpersönlich choreografiert.
Ja.
Ja.
Ich finde das total seltsam. Ich habe ihn jetzt nicht auf Deutsch gesehen. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so die erste Viertelstunde, sowas habe ich trotzdem recht unkontrolliert vor mich hingekichert. Weil ich mich die ganze Zeit an Kentucky Fried Movie erinnert gefühlt habe.
Ja.
Und im feststellte, wie unglaublich genau diese Parodie ist, zumindest bis zum bestimmten Punkt. Wie soll ich sagen, eigentlich, wenn man nicht so richtig die Zeit hat, dann kann man sich irgendwie diese 20 Minuten für eine Handvoll Yen angucken und braucht halt nicht den ganzen Bruce Lee halt durchzusehen, weil rein inhaltlich ist alles drin und es ist noch ein bisschen lustiger. Aber wie gesagt, also ich finde halt nicht, dass der Film sich wirklich dafür eignet, da eine Blödel Synchro draufzulegen. Und ich weiß halt, was für einen unglaublichen Stellenwert dieser Film in Amerika hat. Mhm. Enter the Dragon ist natürlich ein absoluter Klassiker, der so quasi im Alleingang irgendwie das eh schon sehr populäre Genre beflügelt hat und auf einmal musste halt irgendwie jeder in allen möglichen Exploitation- und Blaxploitation-Filmen irgendwelche Kung-Fu-Moves haben. Könnte mir eben auch durchaus vorstellen, dass auch das eben, auch der Film nicht unwesentlich beteiligt war an dem unglaublichen Zulauf zum ja recht neuen Medium Video. Und eben was einfach bestimmte Action-Sequenzen halt angeht und Storytelling Sachen, die man danach dann wie die nächsten 20 Jahre gesehen hat. Und warum eben Bruce Lee noch heute so eine Ikone ist des Genres. Und das alles eben zu verulten, ist eine sehr, sehr eigenartige Entscheidung.
Ja, ich weiß auch nicht, wo es herrührt. Und das wird wahrscheinlich auch dieser Podcast nicht aufklären können, weil dazu fehlt mir einfach das Hintergrundwissen. Generell ist es ja unglaublich schwierig nachzuvollziehen, wie Entscheidungen denn seitens Synchron-Drehbuchautoren und innerhalb von Synchronstudios oder Filmverleihen, die dann mal sagen, okay, mach du mal was Lustiges drauf, denn irgendwie so zustande kommen. Und wir haben jetzt eben letztens über Django Nudo gesprochen, da ist es ja mittlerweile schon kanonisiert quasi, die ganze Geschichte dahinter mal relativ, kann relativ eindeutig nachvollziehen, eben, aha, okay, man hat einen schlechten Film an der Hand, hat eben versucht, irgendwie diesen Film zu retten, indem man gesagt hat, wir drehen Szenen davon nach und geben dem eine bescheuerte Synchronisation. Anderweitig lässt sich der Film eben nicht gewinnbringend an Publikum verkaufen.
Ja.
Im Falle von Enter the Dragon, muss ich auch sagen, stehe ich doch vor einem Rätsel. Ich würde gerne gleich irgendwie noch so ein paar Stilblüten zum Besten geben.
Ja.
Aber mir fiel es eben, und es tut mir leid, wir werden auch über den Film reden und nicht nur über die Synchronisation, aber eben zum ersten Mal so nach 5 Minuten auf, als eben Bruce Lee in diesem Raum sitzt und der Geheimdienstmensch, der Bebärtete, ihm dieses dokumentarische Filmmaterial vorführt über diesen Filmprojektor und ihn immer dazu überreden will, zumindest in der deutschen Fassung, auch in der englischen, fragt ihn zweimal, ob er noch was trinken will.
Ja.
Bruce Lee antwortet eben nicht mit Nein, danke, sondern immer mit einem flapsigen Spruch, nämlich irgendwie sowas in der Art wie irgendwie, ja, kein Bier vor 4, altes Familienritual oder so geht das dann eben weiter. John Saxon sagt irgendwie, glaube ich, zweimal irgendwie, als ihm was Gutes widerfährt, das ist der wahre Jakob, was ich auch sehr schön fand.
Ja.
Und okay. Ja. So, das haben wir eben.
Ja. Ja, wie gesagt, also Bruce Lee wirkt halt sehr stoisch. Mhm. Und das ist, wie soll ich sagen, da ist seine Schauspielkunst jetzt vielleicht nicht die allerhöchste. Vielleicht mag das der Grund sein, aber wir.
Ja, findest du? Ich fand ihn so gut in dem Film.
Ja, naja.
Er ist unglaublich charismatisch.
Das ja, natürlich, klar, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er wirklich besonders gut seine Rolle irgendwie ausfüllt, sondern einfach, weil er offenkundig eine coole Type war.
Mhm.
Ja, und da er sich eben auch nicht unbedingt großartig übernimmt. Es gibt so ein paar Szenen, da ist er wirklich sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zum Beispiel die Nummer auf dem Schiff, wenn er den Bully-Typen da auf sehr lässige Art und Weise über Bord befördert, ohne ehrlicherweise einen Finger krumm zu machen. Das ist wirklich sehr, sehr lässig und einfach was sein Kampfstil angeht, natürlich sowieso. Aber sag mal, gerade zum Beispiel den expositorischen Szenen und hier die Sache mit Braithwaite, hattest du ja gerade erwähnt, oder auch wenn ihm die Wahrheit hinter dem Tod seiner Schwester erzählt wird, da ist jetzt nicht so, ich glaube, das sind nicht so seine Glanzmomente.
Mhm.
Ja, ich habe irgendwie eher so den Eindruck, da wollten sie ihn gerne irgendwie in eine Story pressen, für die er vielleicht nicht unbedingt gemacht war.
Ja.
Ansonsten. Ansonsten natürlich, sein ganzes Gehabe angeht, eben als Shaolin-Mönch, das funktioniert natürlich, ja. Mhm. Und auch was eben die spannenden Szenen angeht, wenn er da eben in das unterirdische Hauptquartier eindringt und sowas, das ist alles ziemlich cool.
Ja. Also der Film nimmt doch zum Ende wirklich, wirklich Fahrt auf. Ich finde den wirklich, ich finde ihn auch ab Minute 1 eigentlich unglaublich packend und mitreißend. Das liegt aber einfach auch am Setting überhaupt. Die 70er Jahre hatten einfach das war eine tolle Ästhetik, eine tolle filmische Ästhetik zu dieser Zeit. Der Film ist auch wirklich gut produziert, inszeniert, allein die ganzen, weiß nicht, sehr liebevoll ausgestattet, mit Kostümen, Kulissen, da stimmt irgendwie alles. Ich finde auch an der Besetzung ist kein wirklicher Schwachpunkt festzustellen. Tatsächlich ist er aber wirklich so richtig ans Eingemachte geht er eigentlich so erst in den letzten 30, 40 Minuten. Ist da eine sehr, sehr viel, die von dir bereits erwähnte Exposition, Figuren, die sich begegnen auf Booten, in dunklen Räumen, in Schlafgemächern und eben miteinander reden und die Handlung wieder so ein bisschen vorantreiben. Und was eben in Sachen Handlung auffällt, und das hat mich wirklich überrascht, denn ich habe den Film so lange nicht gesehen, dass ich kaum noch wirklich bewusste Erinnerungen daran hatte. Was mich wundert hat, ist, wie zerfahren episodisch unstrukturiert die Handlung eigentlich ist, weil das ist etwas, was ich so eigentlich doch eher aus dem Hongkong-Kino kenne oder aus dem fernöstlichen Kino, dass man sich irgendwie darauf weniger gibt, gerade so im Bereich des Actionfilms und irgendwie so im westlichen Kino irgendwie da doch ein bisschen noch konventioneller, konservativer agiert und schon so versucht, so Figuren auch zu entwickeln und ihnen irgendwie eine logische Motivation zu geben für das, was sie tun. Ja. Und es gibt von Enter the Dragon eine längere Fassung, die ich leider nicht gesehen habe, in der auch eben Bruce Lee also der Figur des Lee, die er spielt, am Anfang des Films mitgegeben wird, also ein weiteres Motiv, eben diesen Auftrag anzunehmen, nämlich eben, dass sein alter Lehrmeister, mit dem er am Anfang da kurz spricht, ihm eben nochmal eine persönliche Motivation mitgibt und quasi ihn darauf hinweist, dass Han indirekt verantwortlich ist für den Tod seiner Schwester. Ja. Aber die fehlt eben in der Fassung, die wir gesehen haben, beziehungsweise die, glaube ich, die meisten Zuschauer gesehen haben, lange Jahre, bevor da Warner diese Extended Fassung rausgebracht hat.
Und jetzt wundere ich mich ein ganz kleines bisschen, weil die Szene ist doch drin.
Ja, aber sie ist sehr, sehr viel länger.
Ach so, okay.
Sie haben ein mehrminütiges Gespräch, was komplett fehlt. Und genau. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen darum gewundert, warum Lee so bereitwillig diesen Auftrag annimmt, der ihn offensichtlich in eine lebensbedrohende Gefahrenlage in einem
Ich formuliere es mal ganz kurz nochmal mit Kentucky Fried Movie. Sie haben die einzigartige Chance, 60 bis 70 Menschen umzubringen. Aber genau, da dachte ich nämlich auch dran, logischerweise.
Ja, ja.
Ich glaube ja, dass das, was du gerade beschrieben hast, dieses etwas zerfahrene Story-Struktur, mag und die man halt eben erst aus dem Hongkong-Kino kennt, mag vielleicht einfach auch gewollt gewesen sein, um eben einfach ein Stück von dem Kuchen zu bekommen. Weil natürlich hatten die Filme, die Bruce Lee vorher gemacht hat, einen großen Erfolg. Ansonsten wäre der eben nicht in Amerika produziert worden. Wie gesagt haben, oftmals irgendwie die Leute wollen nicht mehr irgendwie dieselbe Grütze haben, wir möchten mal was Neues haben. Deep Throat ist uns jetzt gerade zu heiß, wenn man da macht mal sowas.
Ja. Ja. Ja, ein Stück von Kuchen wollen sie definitiv haben. Ich meine, Bruce Lee war doch die richtige Adresse. Also Bruce Lees Popularität zu dem damaligen Zeitpunkt war irgendwie absolut auf der Spitze. Also lange bevor sowas, lange bevor Jackie Chan Star wurde oder Klassiker rauskam, war es wirklich später, wie 36 kam man der Shaolin, das war ja auch erst ein paar Jahre später, war eben wirklich Bruce Lee der eine große Star am Martial Arts Himmel, also vor allem in westlichen Breiten.
Ja, natürlich. Nicht zuletzt natürlich durch sowas wie Green Hornet, ne?
Ja,
klar. Und
ich muss mich übrigens verbessern, nochmal kurz dazwischen schieben, weil ich eben gerade nochmal meine Notizen durchblättere und sehe, im Dialog, der in der Extended Version enthalten ist, zwischen Bruce Lee und seinem Meister zu Beginn, erzählt ihm eben sein Meister, dass Han ein ehemaliger Schüler von ihm gewesen sei.
Ja.
Und er quasi den Code so und so, den Ehrenwerten, verraten hat und sich auf die dunkle Seite der Macht quasi gegeben hat und quasi auch da schon Lee indirekt aufträgt, er solle sich doch bitte dieser Sache annehmen.
Okay. Ja. Ja, cool. So ehemaliger Schüler und all das hatte ich, glaube ich, auch schon irgendwie in irgendeiner Form zumindest mitbekommen. Also von daher.
Ja.
Was ich gerne noch ganz kurz gesagt hätte, war, dass ich glaube, Bruce Lee sollte doch auch Qui-Shan Kane eigentlich spielen, ne? War das nicht so? Mir ist so, als ob sie das gemacht hätten und entweder ist er vorher gestorben oder wollte er dann doch nicht. Und deswegen ist es hier Dingenskirchen Carradine geworden. Nur so eine Wahrheit.
Das mag alles sein. Heute schwer vorstellbar, weil die Rolle in Kung Fu so mit Keith Carradine so verbunden ist.
Aber richtig, ja.
David Carradine, Entschuldigung.
Ja.
Ja. Diese Carradines.
Davon gibt es ja auch ein oder zwei.
Davon gibt es einige, ja.
Überall. Aber wie gesagt, ich wollte ganz gerne noch mal ganz kurz auf die Struktur eingehen, weil ich fand halt die Entscheidung im Prinzip halt eine relativ lapidare Begründung, zumindest in der Version jetzt hier für Bruce Lees Teilnahme an dem Contester relativ ausführlich zu zeigen, dann aber eben die anderen beiden großen Figuren in so komischen Rückblenden mit verschwommenem Bild und so, fand ich als sehr, sehr seltsam. Im Nachhinein, ich hatte noch ein paar Mal drüber nachgedacht, im Nachhinein hatte ich so das Gefühl, vielleicht ist das aber auch mit einer der ausschlaggebenden Punkte für so ein paar Experimente von Leuten wie Tarantino zum Beispiel in den 90ern. Einfach was so die gewohnte Struktur aufzubrechen, um Informationen halt unter Umständen halt nachzuschieben, die man für die man irgendwie anderweitig keine richtige Zeit hätte oder so. Und das dann aber eben auch als cool zu verkaufen.
Ja.
Weil die Szenen an sich sind tatsächlich relativ cool. Also die
ja, sie sind cool, aber sie bieten auch, also zumindest im Falle von Jim Kelly, keine wirklich mit den Ereignissen, die der Film später zeigt, keine direkt zusammenhängende Motivation für seine Figur, an diesem Turnier teilzunehmen. Also sie gibt ihm Motivation genug quasi, um vielleicht das Land, also die USA zu verlassen und sich abzusetzen, weil er zwei rassistische Cops niedergeprügelt hat und irgendwie durchgebrannt ist und vielleicht sonst so einiges auf dem Kerbholz hat, aber unmittelbar als Motivation daran, an diesem Kampfturnier teilzunehmen, gibt's ihm eigentlich nicht.
Eigentlich nicht, nee, ne? Und es gab zumindest die Gelegenheit, im Prinzip ein ganzes Dojo voll mit farbigen Kung-Fu-Schülern zu zeigen, die alle wirklich fiese Friesen hatten. Und kein Afro war so schön wie der von, naja.
Also Jim Kellys Frisur ist top.
Überhaupt super.
Ein ganzer Film der Top-Frisuren. Das meine ich gar nicht, glaube ich, so böse, sarkastisch, ironisch, wie es jetzt vielleicht klingt. Ich habe neben dem schönen Set-Design und Kostüm und also auch irgendwie die Haarschnitte der meisten Figuren sehr...
Ja.
Ich hatte große Freude daran. Also Bruce Lees Haar steht wie eine Eins und das Toupet von John Saxon fällt niemals runter.
Ja. Ist ein bisschen beeindruckend auch, ne?
Ich entwickle manchmal, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach da neurotisch veranlagt, aber ich entwickle da manchmal irgendwie so bestimmte Fixierungen, während ich einen Film gucke. Und ich muss sagen, diese John Saxon trägt ein Toupet-Nummer war schon so eine Sache, auf die ich dann irgendwie sehr, sehr geachtet habe, immer wenn es daran ging, dass er in irgendeine Action-Szene involviert war. Also ich dachte, na, ob es diesmal abfällt, mal gucken, wie sie schneiden. Also es war immer sehr, sehr sorgfältig so gemacht, dass man es eben nicht sah. Aber wir kennen eben auch John Saxon, weil er eben so eine große Figur im Genre-Kino ist aus tausend anderen Filmen. Mhm. Und spätestens in Nightmare on Elm Street sehen wir eben, dass er nicht so viele Haare auf dem Kopf mehr hat.
Mhm.
Und aber gut, der Film hat ja irgendwie auch an einigen anderen Stellen so ein bisschen Bond-Flair und vielleicht ist sein Toupet auch so eine kleine Reminiszenz an Sean Connery. Ich möchte es mal so deuten.
Ja, ist okay.
Großzügig, ja.
Aber nee, ich hab mich auch sehr über die Kostüme gefreut. Also einige sehr, sehr, sehr coole Klamotten, mit denen sie da rumgerannt sind.
Mhm.
Sehr schön. Also der Film hat einen auch einen ganz, ganz gewaltigen Schauwert, einfach.
Mhm. Ja. Ihm fehlt das Kostüm, mit dem Bruce Lee quasi auch in die Filmgeschichte eingegangen ist, nicht zuletzt auch dadurch, dass er eben von Tarantino so zitiert wurde.
Ja. Ich glaube,
diesen gelben Einteiler trägt er dann in Game of Death.
Wollte gerade sagen, in dem Unvollendeten. Ja.
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 Ja, aus dem zusammengestückelt wurde, was so auf dem Schneidetisch dann übrig blieb.
Die Version hatte ich sogar mal gesehen. Ich fand die okay. Die funktionierte auch so
ganz
gut. Ich meine, das ist
ein guter Film.
Ja. Also, ja. Oh, vielleicht auch gerade, weil es eben letztendlich nur so eine Form von Computerspiel Story halt verfolgt. Das funktioniert. Ist okay.
Ja. Die Flashbacks. Ich finde es eigentlich schön, wenn der Film so absurd wird. Und das hat mich irgendwie auch so, das hat mir auch so viel Freude bereitet an den letzten 30, 40 Minuten, wo der Film dann, glaube ich, so jede irgendwie realitätsnahe Ebene verlässt und einfach nur noch, ja, ich scheue mich so ein bisschen vor dem Gebrauch des Wortes Camp, weil ich glaube, es ist auch irgendwie so ein Wort, was wir stellenweise überschrapazieren hier im Podcast. Aber er ist einfach, er wird einfach so ein bisschen albern, er wird bewusst albern und man merkt einfach auch die Filmemacher und inklusive Bruce Lee, der ja auch wirklich aktiv an der Schauspielerauswahl, am Drehbuch, an der Regie und allem Möglichen beteiligt war, die haben eigentlich kein wirkliches Interesse daran, hier einen Film mit einer ernsthaften, tragischen Note auch zu zeigen. Und irgendwie will der Film das am Anfang sein, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und auch indem er diesen Flashback zeigt zu diesem wirklich tragischen Tod von Bruce Lees, von Lees jüngerer Schwester, deren Tod er quasi rächen will, das ist ja sein ursprünglicher Antrieb. Und dann eigentlich gegen Ende komplett vergisst und einfach nur noch, sich so ein bisschen anfühlt wie irgendwie im Folterkeller des Dr. Fu Manchu.
Mhm.
Ja. Und das tut dem Film eigentlich gut. Das tut dem Film gut, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich kann mich auch ehrlicherweise bis heute nicht so richtig entscheiden, welchen Titel ich eigentlich cooler finde. Weil Enter the Dragon ist schon verdammt cooler Titel, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber der Mann mit der Todeskralle hat einfach irgendwie ein bisschen mehr Charme.
Ja, man wartet die ganze Zeit aber auf den Mann mit der Todeskralle, der ja wirklich bis kurz vor Schluss nicht kommt.
Ja, das ist wohl wahr. Ich hatte auch, glaube ich, lange Zeit, also bis ich ihn halt gesehen habe, immer so das Gefühl, das bezieht sich halt ehrlicherweise auf Bruce Lee selber.
Ja.
Weil er ja gerne mal irgendwie so die Finger so spreizt, wenn er die Hand vorschiebt. Und ja. So. Aber nein, das ist wiederum genauso wie in Kentucky Fried Movie.
Das, die kleine Dr. Fu Manchu an Spielung habe ich übrigens auch Jim yeah. Kelly als Williamson zumindest in der deutschen Fassung geklaut, in der nämlich irgendwie einmal zu Han sagt, wenn er jetzt gerade irgendwie der Kamera den Rücken zuwendet, wo dann die deutsche Synchronisation einfach nur noch Flausen im Kopf hat, sagt er auf der deutschen Tonspur, jetzt machen Sie mal nicht den Dr. Fu Manchu hier. Ja, mhm. So ist das eben. Der schönste Spruch von Williams in der deutschen Fassung ist auch von der Kamera abgewendet, in der er irgendwie morgens, in einer Szene, in der er morgens aufwacht mit seinen zwei Gespielen im Bett. Mhm. Und man dann auf der deutschen Tonspur hört, warte mal, ich hab's mir irgendwo notiert. Bei eurer lahmen Fummelei hole ich mir lieber meinen Speer zurück und gehe nach Afrika.
Aua.
Hol ich lieber meinen Speer und gehe nach Afrika zurück.
Oh, ouch.
Ja. Ja.
Kann man sich bei sowas nicht ein bisschen zurückhalten? Ah, oh, nee.
Das Erste, was Roper sagt, als sie auf der Insel ankommen, auch da wiederum, ich glaube, es ist irgendwie eine Totale, die das Boot anzeigt, mit dem sie ankommen. Man sieht eben auch wiederum nicht die Mundbewegung und dann dachte auch dann ja. Irgendwie der Synchronsprecher oder Autor auch, man könnte Roper was Lustiges im Mund legen, ist auch ein ähnlich politisch unkorrekter Spruch. Er sagt sowas wie, als er die jungen Frauen da erblickt, erst eine leckere Frühlingsrolle, dann diese Dame und schon ist der Abend gelaufen. Du stürzt zu Recht auf.
Ich bin total happy, dass ich nicht die synchronisierte Fassung gesehen habe.
Ja. Der Spruch, der Satz darauf ist übrigens von Roper, da läuft einem ja das Wasser im Munde zusammen und nicht nur dort.
Aua. Also wie gesagt, nee, ich glaube. Ja. Aber ich meine ganz ehrlich, wenn man mit der synchronisierten Fassung aufgewachsen ist und irgendwie das früher gesehen hat, dann wird man vermutlich, wie soll ich sagen, in nostalgische Entzückung ausbrechen, wenn
ja. Also es tut dem Film auch ganz gut und ich habe jetzt irgendwie dieses und jenes tut dem Film gut, auch ein bisschen überstrapaziert die Floss, glaube ich. Ich wiederhole mich gerne und weil ich es nicht anders kann. Es tut dem Film gut, dass er in den letzten 20, 30 Minuten auch nicht mehr besonders viel geredet wird.
Ja.
Dann hat er tatsächlich die Action auch noch sowas wie Dramatik und Gewicht und eine gewissen Grad an Ernst.
Mhm.
Was nicht schlecht ist. Denn immerhin geht es um eine ganze Menge. Eigentlich nicht, aber ja.
Ja, ich
nein, es geht um die Rettung weiß nicht, in die Drogensucht getriebener junger Frauen.
Na, immerhin, nicht wahr? Wird zwar auch irgendwann zwischendurch vergessen, komplett. Mhm. Aber ja. Ich wollte noch ganz gerne ein paar Szenen erwähnen, die ich ganz cool fand, weil sie wie soll ich sagen, ich glaube ganz gut irgendwie das Setting des ganzen Films unterstreichen und weil sie eben auch vielleicht so ein bisschen mit Genre-Konventionen spielen. Ich fand zum Beispiel, fand hier die Bankettszene zum Beispiel ganz, ganz charmant.
Ja.
Wo halt irgendwie im unglaublich viel im Hintergrund passiert und das wie Jongleure, du hast die Sumo-Ringer und irgendwie 1000 Gespielinnen und dann wird gegessen und alle hängen so rum und Musik gibt's auch noch und es passiert halt ganz, ganz wahnsinnig viel und hat dann eben klar diese Abenteuer-Genre-Nummer mit dem für Westler irgendwie ekligem Essen, was ich immer sehr, sehr seltsam finde. Exotisches Essen, das die dann immer nicht haben wollen, das ist. Irgendwann schreibe ich mal ein Buch drüber, über alle Szenen in allen Filmen, wo sowas vorkommt. Es wird sehr lang. Aber wenn Han halt auftaucht, und seine Rede schmettert, habe ich so das Gefühl, dann ist er eine deutliche Bedrohung halt einfach auch zu spüren. Und ich fand diese Idee mit den geworfenen Pfeilen und wie oder Ohrringen oder sowas, fand ich sehr schön, sehr, 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 sehr stimmungsvoll und all das. Und das ist zum Beispiel eben auch so eine Sache, wenn eben dann die Musik aufhört, alle bleiben stehen, so wie sie gerade sind, und er hat da seinen Monolog. Das hätte eben auch durchaus ein bisschen albern sein können, aber ganz im Gegenteil, es wirkt halt sehr, sehr bedrohlich, sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, definitiv. Und ich muss auch sagen, egal wie das jetzt vorhin klang, was ich gesagt habe, und auch ich habe mit einem gewissen Amüsement jetzt auch irgendwie da die deutsche Bearbeitung zitiert, aber ich muss auch sagen, ich habe mir den Film streckenweise auch nochmal, zumindest die erste Hälfte, noch auf Englisch angeguckt, und ich hatte dabei ein sehr, sehr viel größeres Vergnügen, weil tatsächlich die Szenen ganz anders wirken und eben auch diese Momente, die du gerade beschrieben hast, ganz, ganz anders wirken, als wenn dann irgendwie jemand sagt in flapsigem, schnodderigem Deutsch, jetzt wollen wir uns mal irgendwie nicht so, jetzt wollen wir uns mal ordentlich gehen lassen und dann irgendwie das Bankett ist eröffnet. Mhm. Das hat, glaube ich, das hat schon in der Originalfassung sehr viel mehr Würde und sehr viel mehr Schwere und Gewicht und auch irgendwie eine gewisse Bedrohlichkeit. Und ich fand das auch wirklich gut. Also hat mir auch wirklich gut gefallen. Also wie gesagt, man hat sich nicht lumpen lassen, was die ganze Ausstattung des Films betrifft und Art und Weise, wie es inszeniert ist, auch die Action sehr, sehr klar inszeniert, mit eben nicht nur schnellen Schnitten und vielen Close-Ups, wie man es heute gewohnt ist, aus jugendfreier Action-Kost, sondern eben tatsächlich auch Kampfszenen, in denen man eben auch die Bewegung der Kämpfer nachvollziehen kann.
Ja.
Das ist schon cool.
Auf jeden Fall.
Ein bisschen irritierend, dass sie alle sterben nach ihren Kämpfen, weil man wünscht sich schon, dass der ein oder andere mal überlebt, aber es ist natürlich. Das ist kaum jemand vergönnt, dann gekämpft wird dort immer bis zum Tod.
Ja, ich finde, ich tue mich meistens halt ein bisschen schwer mit dieser Tournament Storyline, die man zieht sich ja wie Rotz am Ärmel durch dieses Genre. Wir hatten ja auch schon hier über Bloodsport geredet und sowas. Ich finde das meistens halt.
Kumite. Das Kumite.
Ja. Jedenfalls. Ja,
das süße Erinnerung. Ja, sollten wir vielleicht nochmal drüber reden. Schon so lange her.
Muss das sein. Genau, jedenfalls find ich das halt meistens einfach für mich kein gelungener Ansatz. Weil ich irgendwie denke, es ist mir zu einfach zu sagen, okay, nee, das ist jetzt irgendwie eine offizielle Veranstaltung oder eine legale Veranstaltung, dann hat es noch ein bisschen was Anrüchiges und dann treffen sie sich, um sich in die Fresse blau zu hauen. Das reicht mir halt selten. Hier in dem Fall funktioniert es aber relativ gut. Und nicht zuletzt deswegen, weil es eben verdammt nochmal aussieht wie ein ernstzunehmender Wettbewerb ist eben nicht das richtige Wort, sondern wie ernstzunehmende Kämpfe. Und wie gesagt, das.
Es versimmelt doch ganz schön auch einfach so diese Eitelkeit des Schurken, dem es eben nicht genug ist, einfach nur ein verbrecherisches, größenwahnsinniges Genie zu sein, das irgendwie im Stillen operiert und dessen Gesicht keiner kennt. Nein, er muss alle 3 Jahre, fühlt sich irgendwie quasi dazu, weiß nicht, von was auch immer dazu getrieben, alle 3 Jahre seine Insel und seine Pforten zu öffnen für seine Drogen- und Prostitutionsinsel für, weiß nicht, unbeteiligte Leute, die eben gegeneinander kämpfen wollen. Und offensichtlich ja, ich meine, sein Anreiz ist ja aus den Reihen der Kämpfer eben neue quasi Handlanger zu rekrutieren.
Ja, genau. Ja.
Aber ich denke auch, das könnte man einfacher lösen und ohne die Gefahr, dass eben ein Bruce Lee auf deine Insel kommt und dich dann am Ende umbringt.
Richtig.
Ja. Aber das ist Sicherheitschecks hat man da anscheinend. Da ist man noch nicht so groß drin.
Ja.
Oh, mir hat auch ganz vieles ganz vieles gut gefallen. Ich meine, die ganze finale Schlusskampf zwischen Han, also dann mit der Todeskralle ausgerüstet und Lee ist ziemlich wunderbar, auch in diesem, auch was das Setting betrifft, dieses Spiegelkabinett, in dem die beiden das machen, was mich immer so ein bisschen an ist das, welcher Orson Welles ist das, Film ist das, Lady von Shanghai? Der auch so ein Finale hat in so einem Spielkabinett. So eine Verfolgungsjagd.
Möglich.
Es erinnerte mich sehr daran und es ist wirklich schön gemacht, aber auch die ganzen Szenen in diesem Underground Lair mit inklusive irgendwie, weiß ich nicht, Opium.
Du meinst die verlorenen Töpfen Seelen, die nicht wissen, wer sie sind und es auch nicht wissen,
ja,
wollen,
genau,
aber nicht trinken.
Und die eingeschlossenen Frauen in den Glaskästen und ja, irgendwelche Ketten, an denen dann leider aufgehängt Jim Kelly sein tragisches Ende findet, also Williams.
Ja.
Was schade ist.
Ja.
Dann von ihm hatte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft.
Damit hatte ich auch nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. War ich ein bisschen erstaunt. Da hat mich der Film irgendwie quasi unverhofft erwischt. Ja.
Ja. Und ja, eben, wie bereits vorhin angedeutet, die ganzen James Bond-Reminiszenzen. Mhm. Der Film ist eben nicht nur einfach quasi eine Fortführung von Motiven und Plotlines, sondern Ästhetik, die man eben auch, die man quasi direkt mit dem Hongkong-Kino dieser Zeit entliehen hatte, sondern einfach auch mal ganz eindeutig inspiriert von den James Bond-Filmen. Also wer nicht die offensichtlichen Parallelen sieht zwischen Man lebt nur zweimal und
ja,
diesem Film hier, der
weiß nicht. Ja, aber auch, ich meine, wer weiß, wie rum es sich befruchtet hat, aber wir hatten ja schon über die Einflüsse des Kung-Fu-Kinos in und auch natürlich des Blaxploitation-Kinos in Live and Let Die gesprochen. Ne?
Ja, und Kung-Fu-Kino in, ja, nichts jetzt, ich meine, war ja schon Dr. No spürbar, aber vor allem eben in Mann mit dem goldenen Colt.
Auch das, richtig, ja.
Ja, und klar, da hat man sich irgendwie immer schon gegenseitig befruchtet. Insofern hat für mich auch immer so dieses Gewicht von der Argumentationsführung, Film so und so ist einfach nicht gut, weil der hat auch von so und so geklaut, ja, aber nie so richtig gegriffen, weil Leute, das ist durch dieses Motiv, das zieht sich durch die ganze Filmgeschichte.
Ja, und nicht nur bei
jeder
Film,
klaut von jedem. Ja, so ist es eben.
Ja.
Und es funktioniert sehr gut. Also ich finde auch, Mann mit der Todeskralle ist ein wunderbar effektiver Film. Ich habe viel Spaß gehabt und ich würde im Zweifelsfall auch die englische Originalfassung empfehlen. Ich finde, die deutsche Fassung ist auf jeden Fall eine Erfahrung, aber sie ist auf jeden Fall, also es gibt tatsächlich Filme, wo mich dann nach einer gewissen Zeit auch diese Schnodder-Synchronfassung aktiv stören und Enter the Dragon hatte irgendwie auch für mich so einen Punkt erreicht nach 30, 40 Minuten, wo ich dachte, ach je, das musste jetzt nicht auch noch sein.
Mm.
Ja. Ja.
Okay.
Da gibt's ein paar Perlen. Jo. Das wollte ich noch erwähnen. Bolo. Bolo ist eine super Figur.
Mhm.
Total gut. Hätte ich gerne, ich muss noch mal gucken, ob ich den Schauspieler noch in anderen Filmen irgendwie aufspüren kann.
Mhm.
Dieser Tumbe, Schlagtot Henchman hat mir irgendwie gut gefallen. auch er leider dann relativ schnell um die Ecke gebracht. Aber naja, gut. Und der finale Kampf ist natürlich irgendwie wunderbar absurd, weil das irgendwie der Film dann darin mündet, am großen Finale, in dem ganze Hundertschaften von, ich glaube, Schergen des Bösewichts quasi auf die wenigen Turnierteilnehmer losgehen.
Ja.
Und die es irgendwie trotzdem schaffen, fast alle zu überleben. Zumindest sieht's so aus. Weil am Ende wird dann irgendwie nach dem finalen Kampf zwischen Han und Lee zurückgeschnitten auf John Saxon inmitten dieses quasi der Überbleibsel der Kämpfer und allen scheint es irgendwie ganz gut zu gehen, klopfen sich auf den Staub von der Schulter.
Sind halt harte Kerle.
Ja. Bruce Lees kleine Schwester in dem Film heißt Mailing.
Ah.
Ist mir auch noch aufgefallen. Beziehungsweise Mailing.
Hm.
Aber Mailing ist, glaube ich, so als asiatisch klingender Name in einem US-Streifen wahrscheinlich sowas wie, weiß nicht, Elsa Müller, wenn es jetzt ein Deutsche gewesen wäre. Guter Film.
Ja.
Hat mir gefallen.
Auf jeden Fall. Ich hatte mich eben auch lange darauf gefreut. Nicht zuletzt auch deswegen, weil wir eben dieses Genre bis hierhin nur sehr, 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 sehr spärlich gekreuzt haben. Und ich hab's dann wohl doch, glaube ich, mehr rausgelassen, als ich eigentlich wollte. Ich habe es ein paar Mal erwähnt, aber ich denke halt einfach, wie wahnsinnig wesentlich das war, eben einfach auch um eine bestimmte Form von Filmrezeption zu etablieren. Ich möchte nicht hundertprozentig nur an Enter the Dragon festhalten, aber eben einfach am Kung Fu oder Karate Genre. Ja, einfach als eine der klassischen Genres aus den Videotheken der frühen 80er, glaube ich, ganz, ganz wesentlich gewesen, um halt einfach Leute dazu zu bringen, sich zu Hause ausführlich mit Filmen auseinanderzusetzen. Aus welchem Grund auch immer, in welchem Umfang und Maße, aber ich glaube, ohne dieses Genre wäre es vermutlich nicht so, hätte es vermutlich so nicht ausgesehen.
Ja, gut, und damit schließen wir das ab und freuen uns aufs nächste Mal. Wir haben uns
mehr oder weniger
schwergewichtigere Stoffe ausgesucht fürs nächste Mal. Könnte trotzdem oder gerade deswegen gut werden.
Ich freue mich auf jeden Fall irgendwie drauf. Also wir auf eine verschrobene Art und Weise.
Genau, wir reden zum einen über Uli Lommels, ich wollte schon sagen, der Vampir von Düsseldorf, aber es ist die Zärtlichkeit der Wölfe. Produziert von Rainer Werner Fassbinder, der auch ein kleines Cameo hat, um es mal mit einem Anglizismus zu beschreiben. Ein interessanter Film, und zurzeit reden wir auch noch über einen weiteren interessanten Film, dessen Regisseur mir gerade gar nicht einfällt, aber basierend auf der Novelle von
Dürrenmatt
sprechen wir über Es geschah am helllichten Tag. Ich glaube, der Roman dazu heißt Das Versprechen.
Mir ist auch so, ja. Gerd Fröber und Heinz Rühmann.
Genau. Einer der ersten Filme, glaube ich, die wir in der Schule geguckt haben, nachdem ich aufs Gymnasium gewechselt bin. Und damals schwerstens beeindruckend für mich, aber zu diesen Hintergründen dann vielleicht mehr, wenn wir auch nächstes Mal darüber reden.
Ja.
Bin sehr gespannt auf ein Wiedersehen in beiden Fällen und Daniel,
hau rein.
Es bleibt noch zu sagen. Hau rein. Und gute Nacht.
Bis dann. Ja.
Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick@bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und adios! Thank you.